Jesus kommt zu Johannes, dem Täufer, zum Jordan, will sich taufen lassen. Johannes sagt, das passt so nicht, das geht so nicht. Ich habe es doch den Leuten gesagt, wenn der kommt, der nach mir kommt und der schon vor mir gewesen ist, ich bin nicht mal würdig, dem die Schuhriemen aufzulösen. Und jetzt kommst du zu mir und ich soll dich taufen? Das geht doch nicht. Doch, sagt Jesus, auf dass alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Hat Jesus es nötig, Gerechtigkeit zu erfüllen? Nein, hat er nicht. Aber er versteht unter dem Anspruch, dass er sich jetzt taufen lassen will, dass er in diese Welt gekommen ist, um sich einzureihen in die Menschheit. Er, der einmal die Menschheit, so sagt es ja auch Johannes, von den Sünden erlösen wird, er will jetzt auch ein Zeugnis dafür geben, dass in ihm Heil und Frieden ist. Und nachdem er getauft wurde, erlebt Johannes und auch Jesus das, was das Höchste ist. Der Himmel tut sich auf, der Geist Gottes kommt auf Jesus herab. Die Stimme vom Himmel sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ein Höhepunkt. Ich weiß nicht, wie ich oder wie einer von uns darauf reagieren würde, wenn so etwas Herrliches, Wunderbares passiert. Ich weiß aus Erfahrung, dass es Momente gibt im Leben, wo man sagt, das möchte ich jetzt festhalten. Erlebnisse für mich waren immer so Jugendfreizeiten. Wenn wir dann so eine Woche zusammen waren und dann geht es wieder nach Hause und das war dann auch immer so der Ton, der Mitklang. Ach, und nun geht's wieder im Alltag. Jetzt aus der Gemeinschaft heraus, wo wir so miteinander Freude hatten, wo wir Christus erlebt haben, wo wir sein Wort so betrachten konnten. Und jetzt, ja, das möchte man so festhalten, solche Momente. Auch Jesus kann diesen Moment nicht festhalten. Sondern derselbe Geist, der eben auf ihn gekommen ist in Form einer Taufe, derselbe Geist führt ihn von diesem Ort weg. Und so lesen wir es dann im Matthäusevangelium. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Diesen Bericht über die Versuchung Jesu finden wir auch bei Markus schreibt es ganz kurz und präzise. Lukas führt es etwas weiter aus, aber da ist die Reihenfolge auch etwas anders, wer es nachlesen sollte. Da kommt nach dem Sprich, dass diese Steine Brot werden, die Versuchung, dass Jesus gefordert wird, ihn, den Satan, anzubeten. Und danach wird er auf die Zinne des Tempels geführt. Aber die Reihenfolge, denke ich, ist nicht das Ausschlaggebende. Wichtig ist das, was wir im Hebräerbrief gelesen haben. Jesus wurde versucht in allen Dingen, gleich wie wir. 40 Tage lang war er in der Wüste. 40 Tage lang im Widerspruch zu Satan. Er hat alles Menschliche, alle menschlichen Empfindungen, alle menschlichen Wünsche, alles Denken und Trachten, alles an sich erlebt, aber ist in keinem schuldig geworden. 40 Tage lang Kampf mit Satan. Und er fastete 40 Tage lang. Wir sind ja jetzt auch in der Fastenzeit. Manche machen es nicht, das ist aber auch nicht keine Vorschrift. Aber Jesus hat in diesen 14 Tagen wirklich nichts gegessen. Das kann doch wohl kein Mensch aushalten. Ich habe mal einen Bericht, ein Buch gelesen über Louis Zamperini. Wisst ihr, wer das war? Der Olympiasieger 1936 in Berlin über 100 Meter und 400 Meter. Und dann kam der Krieg und dann musste er auch, war ausgebildet als Pilot und war eingesetzt ganz im Osten, im Krieg gegen Japan. Wurde von den Japanern abgeschossen, mitten über dem stillen Ozean und rettete sich in sein Schlauchboot, das er mit hatte, das im Flugzeug drin war, als Sicherheit. Und er hat nach seinem eigenen Bericht 36 Tage auf dem Meer gelebt, ohne etwas zu trinken, ohne etwas zu essen. Denn trinken konnte er nicht, das Salzwasser wäre tödlich gewesen. Und sein Entschluss war fest, nie wieder Japan. Und dann hat Gott ihn doch nach Japan geschickt als Missionar. Also man kann unter extremsten Bedingungen überleben. Ich stelle mir das katastrophal vor. Ich gehöre noch zu der Generation, die wir auch wissen, was Hunger bedeutet. Aber so etwas haben wir auch nicht erlebt. 40 Tage lang nichts essen, nichts trinken. Und dass Satan merkt, bei all dem, was er Jesus anträgt, hat er keine Chance. Jesus wird in keinem Punkt schwach. Aber jetzt ist die Gelegenheit, jetzt hat er ja Hunger, er ist doch Mensch. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise dich doch selbst. Beweise doch dir und mir, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist, ist eine Herausforderung. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wo steht das geschrieben? Im Gesetz Moses. Ich lese mal drei Verse aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollst du behalten, um sie zu tun, auf dass ihr lebet und gemehret werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr, eure Väter, euch geschworen hat. Gedenke auch des ganzen Weges, durch den der Herr, dein Gott, dich geleitet hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, dass er dich demütigte und versuchte, auf das kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir wissen, dass wir unser irdisches Leben eben auch nur bestehen können, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Brot ist ein Grundnahrungsmittel und das ist ein Nahrungsmittel, das man sich nicht überisst. Es gibt manche leckeren Dinge, die wir, wenn sie selten nehmen, gern essen. Aber wenn wir sie nur noch nehmen würden, dann würde es uns bald zum Hals raushängen, wie man so sagt. Stellt euch mal vor, ihr würdet 4 Wochen lang nur Bananen zu essen kriegen. Oder 4 Wochen lang nur Schokolade. Oder irgendetwas anderes, was ihr als Einzelmal gern zu euch nehmt, das würde euch für 4 Wochen lang Nahrung sein. Ich möchte das nicht erleben. Aber Brot isst man sich nicht über. Brot ist das Grundnahrungsmittel, das uns geschenkt ist und das wir brauchen. Aber wenn es ums Leben geht, und damit meint Jesus nicht nur das irdische Leben, wobei es für die Israeliten damals wirklich das irdische Leben war, dann meint Jesus das Leben, das in die Ewigkeit hineinreicht. Das Brot, das wir hier auf dieser Erde essen und zu essen bekommen, Gott sei Dank, dass wir es noch haben, hilft uns nicht in die Ewigkeit, sondern in die Ewigkeit hilft uns das Wort Gottes. Das Wort Gottes führt uns vor Augen, wer Jesus Christus ist. Und in Jesus Christus selbst, nur in ihm allein, haben wir die Hoffnung, die Zuversicht auf das ewige Leben, weil Gott es uns zusagt. Im vorigen Jahr, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es bei Angelikas Geburtstag war oder bei Kurt seinem Geburtstag, da kamen wir auch da hinten beim Kaffeetrinken ins Gespräch. Und mein Schwager Werner, der erzählte dann, wir kamen so ins Gespräch auch über die Taufe. Und sein Vater, von dem berichtete er, sein Vater, als der sich hat taufen lassen, wurde er gefragt, woher weißt du denn, dass deine Sünden vergeben sind? Und er hat geantwortet, weil es in der Bibel steht. Und da sagte der, früher sagte man Prüfer, der den Täufling geprüft hat, der sagte, das ist in Ordnung. Wenn du mir gesagt hättest, ja, ich habe so ein Gefühl, ich weiß das irgendwie so in meinem Herzen, dann hätte ich gesagt, wir müssen wohl nochmal drüber reden. Aber wenn du mir sagst, du glaubst es, weil es im Wort Gottes steht, dann ist das in Ordnung. Und das Wort Gottes ist allein die zuverlässige Quelle, dass wir wissen dürfen, wenn wir an Jesus Christus glauben, haben wir das ewige Leben. Das sagt Jesus selber und das bezeugt uns sein Wort. Satan gibt nicht auf. Bleib mal jetzt bei der Reihenfolge von Matthäus. Satan führt Jesus nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Ich war noch nicht in Jerusalem. Ich habe auch die Mauern nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie hoch die Mauern waren. Aber es muss schon eine gewaltige Höhe sein, von der jetzt Jesus runterspringen sollte. Jerusalem, eine Stadt voller Menschen. Jesus, wenn du jetzt hier runterspringst und erlebst, was Gott zugesagt hat. Gott hat es doch zugesagt, dass er seinen Engel sendet, dass er dich behütet und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Gott wird dich tragen, bis du unten gut landest. Und alle werden stehen und staunen. Oh. Ja, diese Zusage Gottes steht in der Schrift, im Psalm 91. Den durften oder mussten wir als Kinder noch im Religionsunterricht auswendig lernen. Deswegen war mir klar, wo das steht. Im Psalm 91 steht es dann: Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nähern. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Bist du Gottes Sohn? Dann kann doch dein Vater gar nicht anders, als dich hier zu tragen und zu bewahren. Ja, Gott kann das. Und Jesus könnte im Vertrauen auf Jesus, auf seinen Vater, das auch tun. Aber genau, er tut es nicht. Warum? Weil es vom Bösen kommt. Diese Aufforderung kommt vom Bösen. Und es wird hier ganz deutlich: Satan kennt die Bibel. Satan kennt die Bibel von A bis Z. Und sein Bemühen, sein Streben ist es, mit herausgerufenen, Zitaten dann eine Behauptung aufzustellen und die Menschen zu versuchen. Und Gottes Wort ist dem Satan nicht heilig genug, dass er es nicht anwenden würde, um mit dem Wort Gottes Menschen zu Fall zu bringen. So wie er Jesus hier zu Fall bringen wollte, weil Gott es ja zugesagt hat, darum kannst du doch. Und Jesus sagt: Ja, das stimmt. Aber, und das ist das große Aber, das Jesus ihm entgegensetzt. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 16 steht: Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn versucht habt zu Massa, sondern sollt halten die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnis und seine Zeugen. Massa. Bibelkenner dürften wissen, was da geschah. Volk Israel war unterwegs, aus Ägypten herausgeführt, in der Wüste. Und es war warm, sehr warm, trocken. Und sie hatten kein Wasser zu trinken. Und sie murrten, nach ihrer Meinung, gegen Mose. Du hast uns herausgeführt aus Ägypten. Du bist schuld, dass wir hier sterben müssen. Du bist es, der uns etwas versprochen hat, was du nicht erfüllen kannst. Du bist an allem schuld, was uns jetzt hier begegnet. Warum hast du uns nicht in Ägypten sterben lassen? Warum sollen wir jetzt hier sterben? Und Gott sagt durch Mose dem Volk: Ihr habt mich versucht. Ihr habt gegen mich gemeutert. Wenn Boten Gottes stehen und Gottes Wort verkünden in aller Wahrheit und Klarheit. Und die Menschen sagen, das können wir nicht hören. Dann ist das ein Angriff gegen Gott und gegen Gottes Wort. Es ist nicht der Angriff, wie es augenscheinlich geschieht, gegen den, der da vorne steht und etwas sagt, der die Wahrheit Gottes verkündet. Nein, es ist ein Angriff gegen Gott, weil Gottes Wort eben gesagt wird. Ihr habt nicht Mose versucht, ihr habt mich versucht. Gott identifiziert sich mit seinen Boten, mit seinen auserwählten Leuten, als wäre er selber davon getroffen. Es steht geschrieben, wir sollen Gott nicht versuchen. Und ich glaube und bin davon überzeugt, glaube meine ich jetzt nicht nur, dass ich das irgendwo so mir einbilde, sondern wirklich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort kennen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell es uns oder mir jedenfalls auch passiert ist, dass ich auf Aussagen, die sich noch so schön und fromm angehört haben, plötzlich, ach ja, das ist ja mal was. Bis ich dann wirklich überlegt habe, ist das wirklich Gottes Wort? Und wenn man Gottes Wort kennt, so wie Jesus Gottes Wort kannte und kennt, kann man auch dem Satan bei solchen Anfechtungen die passende Antwort geben. Und das ist wirklich wichtig, dass wir darin bewandert sind. Denn Satan versucht nicht die, die sowieso ihm gehören, er versucht immer die, die er auch mit im Dienst stehen. Ich habe es schon mal gesagt, in der ersten Zeit, ich war gerade 18 Jahre alt, als mich damals der Prediger Helmut Rexel nach Burghagen auf ein Dorf geschickt hat und hat zu mir gesagt, am nächsten Sonntag bist du in Burghagen und machst den Dienst. Gab es doch keinen Widerspruch. Und dann wurde ich immer wieder mal eingesetzt. Und es war meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob andere das so erlebt haben, es war meine Erfahrung, das, was ich am Sonntag noch als Wahrheit Gottes gepredigt habe, das wurde mir in den nächsten Tagen zur Anfechtung, zur Versuchung. Wenn es um die Liebe ging, kamen mir garantiert Leute in den Weg, die mir so auf den Keks gegangen sind, dass ich überhaupt keine Liebe verspürt habe. Und wenn ich andere Themen hatte, genau das waren immer die Anfechtungen, die ich so erlebt habe. Gott sei Dank, dass das heute nicht mehr so hundertprozentig zutrifft. Aber in der Anfangszeit war es hundertprozentig. Nach jedem Dienst, den ich tun durfte, war der Versucher da. Und genau das, was du weißt, da versucht er. Jesus lässt sich auch da nicht verführen, sondern sagt, wir sollen Gott nicht versuchen. Und Gott versuchen kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen. Ich möchte etwas haben. Ich bete darum und schreibe Gott auch gleich vor, wie er zu handeln hat. Mein ganz privates Gebetsanliegen ist, dass für meine Enkelkinder, die sich abgewandt haben, und ich hätte so viele Ideen aus Berichten der Bibel, aus persönlichen Zeugnissen, wie Gott handeln kann und wie er auch handelt. Aber mein Gebet ist eben dann, ich weiß nicht wie. Ich lege es einfach in deine Hände. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch das Gebet hört und auch mal erhört. Ob ich es erlebe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass meine Gebete und auch viele, die mit darum beten, nicht verloren sind. Aber auch ich muss darin Geduld lernen. Ach, ich bin jetzt krank. Gefällt mir nicht. Lieber Gott, du kannst mir doch jetzt helfen. Du hast es doch so oft bewiesen. Jesus Christus hat so viel Wunder getan. Du bist derselbe, heute und in Ewigkeit. Du kannst doch auch jetzt bloß ein Wort sprechen und ich bin wieder gesund. Ja, es gibt solche Dinge. Es gibt solche Erlebnisse, aber sind es nicht die Garantie dafür, dass Gott auf unsere Gebete so reagieren muss, wie wir es wollen? Manchmal erleben wir auch die Erhörung unserer Gebete auf ganz andere Art und Weise. Wie hat Paulus das erlebt? Herr, du kennst den Stachel in mir. Du weißt, wie er mich hindert. Und ich möchte doch, dass du mich heilst. Dreimal habe ich zum Herrn gebeten. Und er hat gesagt, nee, mein Lieber. Was hat Gott geantwortet? Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus wurde diesen Stachel nicht los. Und einfach beten und sagen, so Gott, nun bin ich gesund, das klappt nicht, das klappt manchmal. Gott hat mit jedem Menschen seine eigenen Pläne, seine eigene Führung, aber es gibt keinen Automatismus. Dem hast du geholfen, jetzt musst du mir helfen. Nein. So funktioniert es nicht. Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen, sondern darfst ihm alles sagen, darfst auch um alles bitten, aber wir dürfen Gott nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat. Auch da hat Satan keinen Erfolg. Ach, komm mal mit auf den Berg, auf den hohen Berg, und ich zeige dir meinen Reichtum. Ich zeige dir meine Welt. Und ich gebe dir alles, was du hast, was du haben willst. Du kannst Herrscher dieser Welt werden, unter einer Bedingung, dass du niederfällst und mich anbetest. Ich habe mal einen Bericht gehört zum alten Fritzen. Wisst ihr, wer das ist? Preußischer König in Berlin. Hat oft viele Besuche gehabt. Unter anderem war Voltaire bei ihm oft zu Gast. Und als es dann einmal in einem Streitgespräch um Himmel und Hölle ging, da stellte sich Voltaire hin und sagte, meine Herren, ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen Taler. Und da war der Hofprediger, der das gehört hat, der stand dann auf und sagte, mein König, mein Herr Voltaire, wir leben hier in Preußen. Und in Preußen gibt es ein Gesetz, dass man nur das verkaufen kann, was man wirklich hat. Weisen Sie mir nach, dass Sie einen Platz im Himmel haben, dann gebe ich Ihnen jede Summe, die Sie verlangen. Satan bietet Jesus etwas an, das ihm nicht gehört. Er hat zwar von Gott die Befugnis, auf dieser Welt zu regieren und zu herrschen, aber diese Welt gehört ihm nicht. Alle Schätze dieser Welt gehören ihm nicht. Er darf darüber herrschen, noch. Aber sie gehören ihm nicht und darum kann er sie auch nicht verkaufen, veräußern. Ich gebe dir. Nein, er hat es nicht. Er hat nichts zu geben. Und dennoch, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann werde ich dafür sorgen, dass dich alle Welt anerkennt. Dann werde ich dafür sorgen, dass die Menschen von dir immer als den guten Hirten reden. Ich gebe dir alles an Reichtum, an Ehre, an Ruhm. Ja, die Menschen werden zu dir kommen. Aber du musst mir die Ehre geben. Und auch diesem widersteht Satan. Fünfte Mose, Kapitel 6, Vers 13. So hüte dich, dass du nicht des Herrn vergesst, der dich aus Ägypten, aus dem Diensthaus geführt hat, sondern du sollst dem Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Und damit heißt fürchten, auch ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Fürchten heißt nicht, Angst vor Gott haben und sich verstecken zu müssen, so wie Adam und Eva im Paradies. Nein, fürchten heißt, Gott die Ehre geben, ihn anzubeten. Du sollst Gott allein, dem Herrn, die Ehre geben und ihn anbeten. Und danach heißt es, verließ ihn der Teufel auf einige Zeit. Jesus wurde in seinen Dienstjahren in vielfacher Weise auf die Probe gestellt. Durch Verlachen, Verspotten, Anfeindungen. Aber nie ist er irgendwo schuldig gewesen. Und das ist für mich immer ein ganz großer Beweis für seine Sündlosigkeit. Als Jesus vor dem Hohen Rat steht, fragt er seine Feinde, die seinen Tod wollen, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie müssen schweigen, weil sie keine Sünde an ihm finden. Der harte Kampf in Gethsemane bis hin zum Kreuz des Tod. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab. Dann werden wir dich alle anerkennen. Satan unterlässt nichts. Jesus Christus bis in die Todesstunde zu verfolgen und ihm abzubringen von dem Heilswerk, zu dem Jesus auf die Erde gekommen ist. Steig herab und schon wäre das ganze Erlösungswerk hinfällig. All das, was Jesus bis dahin getan hat, wäre heute eine gute Geschichte, aber nicht die Geschichte, die Historie. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat allen Versuchungen widerstanden. Und weil er widerstanden hat, so schreibt es der Hebräerbrief, darum haben wir einen solchen hohen Priester, der versteht, was Versuchung ist, der genau alles durchlebt hat. Und der Hohepriester ist es, der uns vertritt, der unsere Schuld vergibt, der den Dienst an uns tut und uns frei macht für Gottes Herrlichkeit. Ihm sei Ehre und Anbetung. Amen.